Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Das ist bereits die 48. Folge Nebelspalterinnen. Und heute werden wir reden über den Tag der Frau, über den Eurovision Song Contest und über das neueste Bundesratsranking. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und vis-à-vis von mir Camilote.
Ich freue mich auf die Sendung. Das wird gut.
Das wird moralisch.
Ja.
Genau, das Thema dieser Folge, und das wird sich ein bisschen durchziehen, ist nämlich Doppelmoral. Und wir fangen an bei dem Tag der Frau. Und unser erster Diskussionspunkt ist der Andi Glarner.
Das ist eine Doppelmoral. Wir diskutieren über den Tag der Frau und den Andi Glarner. Aber was war es?
Genau, der Andi Glarner hat ein Foto gemacht und auf Twitter oder X, wie es heute heisst, postet. Und zwar ist dort darauf zu sehen, die drei Eidgenossen, aber weil Tag der Frau war, dort schön in Pink also beleuchtet. Also sollen Eidgenossinnen sein. Und er schreibt dazu, genug ist genug. Die linken Hyänen haben nicht mal Respekt vor den Gründern von unserer Eidgenossenschaft.
Ich muss einfach sagen, immer der Andi auf Twitter ist einfach unterhaltungswert.
Ah, oh, scheiße. Ich habe übrigens Hyänen also gesucht.
Und ist das jetzt Geographic National?
Ja, ja, ja.
Es wird jetzt ein Bio-Natur-Podcast.
Ja, genau. Aber
Hyänen, etwas über Hyänen.
Und zwar wollte ich wissen, ob Hyänen männlich und weiblich gemeint ist. Und übrigens, Hyänen ist männlich-weiblich. Also das heisst, die linken Hyänen werden Cedric Wermuth mitgemeint. Hyäninnen wäre die richtige Formulierung. Und das Interessante ist jetzt einfach wirklich ein kleiner Funfact. Hyänen ist einer von den, also sie Rudeltiere. Und dort sind die Anführerin oder die Alpha-Tier sie Weibli. Und zwar, weil sie grösser, stärker und durchsetzungsstärker sind als die Männchen. Also in diesem Sinn hinkt der Vergleich beim Andi ein bisschen hinterher.
Oder um den Andi zu verteidigen, vielleicht überhaupt gar nicht, sondern er nimmt das so im Bundeshaus wahr.
Ja, also er meint es aus Beleidigung.
Ich weiss, aber ich habe es probiert. Aber lass uns über das grosse Thema, das sich durch die ganze heutige Sendung zieht, reden. Doppelmoral. Fangen gerade an mit dem Beispiel.
Mit diesem Beispiel. Und also das erste Mal, als ich dachte, oh Achtung, jetzt kommt wieder der Post, es gibt wieder kann er wieder vor Gericht gehen. Und das erste, was mir aufgefallen ist, war, ich verstehe, was er sagen will. Ich finde es respektlos, wie er es gesagt hat. Aber Kritik, die ich jetzt da würde anbringen, dass man das, man könnte vielleicht auch noch ein Bild dazu posten, man tut wieder Geschichte umschreiben. Statt dass man her schaut und sagt, okay, mal die Schweiz ist von Männern gegründet worden. Und was sind jetzt die Folgen davon? Also weißt du, wie ich meine? Man schaut wieder nicht her, sondern man sagt, ah, man tut jetzt einfach die Geschichte umschreiben. Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Und das finde ich, was wie kritikwürdig wäre, dass man das gemacht hat an diesem Tag.
Ja, eben, Tatsache ist, eben, es waren Männer gewesen, oder? Die Statue zeigen da nicht irgendwelche Crossdresser oder so, überhaupt nicht. Man muss sie auch nicht beleuchten in Pink, weil wenn man sie in Pink beleuchtet, das ist das, was ich mir gedacht habe, wenn man heute über Doppelmoral redet. Man hört doch immer wieder in den gesellschaftlichen Diskussionen, ja, Pink ist total stereotypisch, oder? Pink Tags zum Beispiel, oder? Und jetzt hat man sich entschieden, oder an dem letzten Freitag, ich bin auch dabei gewesen, hat man sich entschieden, den Tag der Frau zu organisieren im Bundeshaus mit der Eva Herzog. Die Einladung ist in Pink gekommen und dann eben die drei Eidgenossen als Crossdresser oder als Frauen, aber auch in Pink. Wo ich auch muss sagen, ist eigentlich eine Doppelmoral. Man sagt immer, man will gegen die Stereotypen kämpfen, aber das Erste, was man macht, ist die als Frau und in Pink darstellen.
Mir ist jetzt auch gerade in Sinn gekommen, du bist ja auch kritisiert worden, von dem, also bei dem Video, wo du in Pink, es war eine Glocke.
Ja, oh, genau. Du kennst den Waffentyp.
Ja, genau. Und du bist offen, dass das pink ist und dass das ganze Setting pink ist, oder? Das ist ja so weiblich. Und das andere, was vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass natürlich viele Farben besetzt sind.
Ja, es hat wie nicht mehr so viele Farben genau. Frei.
Und das in Schwarz wäre vielleicht auch nicht gut gewesen, Weiss wäre auch komisch gewesen.
Es ist schwierig, eine Farbe. Also,
wir sind da mal grosszügig mit unserer Kritik. Aber um jetzt nicht zu fest über den, also vielleicht noch mal ganz kurz, du bist dort gewesen, um was ist es gegangen bei dem, also es war im Bundeshaus gewesen, und dort hat Eva Herzog eingeladen und du bist dabei gewesen.
Genau, man wollte zum Tag der Frau letzten Freitag etwas organisieren, das hat man dann auch gemacht und das Thema war, das muss man auch sagen, lobenswert mal um reale Probleme von Frauen hier in der Schweiz, und zwar finanzielle Probleme, Finanzierungslücken in der Rente, Finanzierungslücken nach einer Scheidung oder einfach, dass man halt viel Teilzeit schafft und gar nicht finanziell unabhängig kann sein. Also so ein bisschen der Shortcut. Wir wollen heute nicht unbedingt über das reden, aber das war das Thema gewesen, auch mit ganz vielen interessanten Frauen, die über das geredet haben. Und trotzdem hat man in den Medien wie gar nichts davon mitbekommen, sondern man hat viel mehr von etwas anderem mitbekommen.
Ja, und zwar Doppelmoral hat sich ja auch ein bisschen auf der Straße abgespielt. Und das ist auch, finde ich auch so, ja, es zeigt ein bisschen das Bild. Eben, im Bundeshaus tut man sich über die finanzpolitischen Probleme oder allgemein die gesellschaftspolitischen Probleme unterhalten. Von, sag mal, von links bis rechts. Und dann auf der Straße hat es ja verschiedene Demonstrationen gegeben. Und davon waren nicht alle bewilligt gewesen. Zum Beispiel in Bern und Zürich und Basel hat es unbewilligte Demos gegeben. Und was dort interessant ist, und das haben wir jetzt wirklich vermehrt schon beobachtet, es ist ja der Tag der Frau, es ist der Weltfrauentag, aber es geht natürlich nicht nur um die Frau, sondern zum Beispiel in Bern ist der queer-feministische Kampftag, ist es jetzt genannt worden. Und das ist, auch ein bisschen, ist ja genau das, was wir angesprochen haben. Wir wollen einmal mal über die Frauen reden und wir haben eine Pride, wo ich meine, queere
Pride
Leute...
Pride Month.
Wir haben, finde ich, viele Tage, wo queere Menschen Sichtbarkeit oder Sichtbarkeit geschaffen wird. Und das darf doch der Tag der Frau bleiben.
Das ist das, was ich mich auch immer frage. Ich meine, es ist das Gleiche mit dem Frauenstreik zum Beispiel, wo
ein bisschen
gekapert worden war. Oder 2019 haben wir noch den Frauenstreik gehabt. 2023 war der feministische Streik gewesen. Und es geht eben immer nicht nur um Frauen, sondern es ist immer noch und jetzt LGBTQ zum Beispiel, aber eben so ein non-binär, trans, alles dazu. Was man sagen, ist auch wieder eine Doppelmoral. Man will mal über Frauenprobleme reden, aber in Bern hast du gesagt, ist wieder mal mehr als nur die Frau, sondern muss über auch noch andere Sachen diskutieren.
Was uns aufgefallen ist, dass natürlich aber neben Kampf gegen das Patriarchat ist Antikapitalismus. Das war natürlich auch ein grosses Thema. Das ist immer, das schwingt ja überall in diesen Demonstrationen mit. Gami, du hast dort auch noch interessante Beobachtungen gemacht.
Ja, ich habe gerade einen Schluck Wein gebraucht. Jetzt kommt das. Genau, oder? Abgesehen von das Problem Nummer 1, Doppelmoral, es geht nicht nur um Frauen, sondern alles andere, sondern es ist ein Kampf gegen den Kapitalismus. Und ich habe mir Zürich ein bisschen angeschaut, die haben nicht am Freitag, sondern am Samstag demonstriert. Ja, okay. Verpasse halt den Tag, okay, aber ja. Obwohl du keine Bewilligung hast, das kommt ja nicht darauf an, dann könntest du am Freitag gehen, aber side note. Sie haben dann dort gefordert, in dem Sinn, dass man den Kapitalismus abschafft, oder? Übel von allem. Gleichzeitig hat man aber gefordert, dass die Frauen die Chefetage müssen erobern. Und das ist für mich auch wieder so eine Doppelmoral, die im Stil von, ja, entweder sagen wir, wir sind in dem System, oder wir haben freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, und es braucht mehr Frauen in der Chefetage. Oder man sagt, smash the system, abschaffen mit dem Kapitalismus. Dann muss man sich natürlich fragen, wo in welcher Chefetage müssen denn die Frauen noch sein, weil davon gibt es ja nicht mehr, es gehört ja dann alles am Staat.
Ich glaube, so realistisch sind sie eben, dass man sagt, ja, wir leben jetzt halt in diesem System und in diesem System müssen Frauen auch Chefinnen sein. Aber am liebsten wäre natürlich, wenn das System nicht da wäre. So stellen wir es ein bisschen vor.
Ja, es ist
eben. Du kannst es ein bisschen umgehen.
Es ist ein weiter Bogen im Stil von, ja, in der Etage, aber eigentlich bitte das System abschaffen. Aber wir haben noch einen weiteren Punkt für Doppelmoral heute bei der,
ja.
Beim Weltfrauentag.
Das finde ich eine erschreckende, sage ich mal, Beobachtung, die man jetzt wirklich vermehrt gemacht hat, in linksautonomen Kreisen bei diesen Demonstrationen, ist es ja vor allem auch um Palästina gegangen, um den Krieg im Gaza. Und dort hat es neben wirklich also antisemitischen Parolen, hat es auch, natürlich, weil Frauentag war, eben die Gewalt an Frauen in Palästina. Das ist ihr grosses. Also, dann,
das, ja, für das haben sie demonstriert.
Genau, oh. Ja.
Und da muss man sagen, und eben jetzt vielleicht über die lustigen Bemerkungen, die wir gemacht haben und so, das ist natürlich ein ernstes Thema, das wir da ansprechen, oder? Ich meine, wir hatten den 7. Oktober, die Hamas, die Israel angreift und Frauen einerseits vergewaltigen und entführen, bis heute nicht freigelassen werden. Und dann hat man den Weltfrauentag und man schafft es nicht, an diesem Weltfrauentag eine Parole zu fassen, die sagt, hey, erstens, wir wollen eine Verurteilung von diesen Vergewaltigern. Wir anerkennen, dass das auch Kriegsmethoden ist, Frauen zu vergewaltigen. Wir sind keine Botschaft zu der Freilassung zum Beispiel von diesen Frauen, sondern es geht eben um sexualisierte Gewalt an palästinensischen Frauen.
Und es hat ja Untersuchungen gegeben, von der UN, wo genau, also der Auftrag war, dass man den 7. Oktober oder den Terrorangriff von der Hamas untersucht und ob es dort eben sexualisierte Gewalt gibt. Und man ist zum Schluss gekommen bei der Untersuchung, dass es sehr wahrscheinlich, also Anführungszeichen, ist, dass das so war. Und zwar, weil sie eben, sie haben Zeugen befragt, sie haben aber auch Bilder und Videomaterial gesichtet und dort waren sie auch Sachen gewesen, eben Frauen, die unten entblößt waren und einen Kopfschuss hatten. Und also man geht wirklich davon aus, dass zum Beispiel an diesem Festival auch also Massenvergewaltigungen stattgefunden haben und dass das wirklich eines von den, du hast es vorhin gesagt, von den kriegerischen Motiven war, ist die Entwürdigung von der Frau. Und das ist erschreckend, dass erstens dass natürlich das nicht das Thema kann sein kann, wenn man schon sagt, wir stufen die Frau ein. Und
auch eben an dem Weltfrauentag, oder?
Genau, und dass man wirklich die Augen vor dem ein bisschen verschließt. Und ich finde, eine Professorin, Ruth Halperin-Kada, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber auf jeden Fall, sie hat gesagt, dass, also ist jetzt schon öfters der Vorwurf gekommen, dass die UN-Gremien und UN-Frauen und allgemein eben internationale Frauenrechtsorganisationen, die bei diesen Themen an vorderster Front stehen, dass die zu diesem Thema schweigen oder dass sie es abspielen.
Ja, sie hat auch in der NZZ einen guten Artikel dazu gegeben. MeToo gibt es nicht für israelische Frauen, oder? Also wenn sexualisierte Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt oder sogar als Kriegsmittel eingesetzt wird, am Weltfrauentag, das wird einfach
und ich finde,
ausgeschlossen.
Sogar unabhängig, welche Einstellung das du hast zu diesem Krieg. Also ob du sagst, ich bin pro-Palästina, finde ich, ich kann ja genauso sagen, dass ich das Vergewaltigung, auch wenn das von Seiten des Militärs von Israel passieren würde, verurteile ich das genau gleich und kann zu dem auch stehen. Und dass man das wie von der Gegenseite wie nicht macht, nicht wettmachen, das, ja, das gibt mir einfach zu denken.
Aber das ist ja gerade, vielleicht eben, wir haben gesagt, wir reden heute über Doppelmoral, das Schockierende von dem ganzen Tag der Frau in dem Sinn, oder? Wir haben einerseits eben, es sind nicht nur Frauen, oder? Es ist dann queer und alles noch dazu. Man will den Kapitalismus abschaffen, aber die Frauen sollen in die Chefetage, also entscheidet man sich dann. Und man ist auch nicht bereit, die wirklich gravierenden Verbrechen anzusprechen, die Hamas begangen hat mit Vergewaltigungen an Frauen, sondern man sagt eben, es geht um sexualisierte Gewalt gegen Palästinenserinnen. Also wir haben eine komplette Doppelmoral auf der Straße, während man im Bundeshaus sich dafür einsetzt, reale Probleme, zum Beispiel Finanzierungsprobleme, finanzielle Unabhängigkeit von der Frau thematisiert, von links bis rechts. Ja, Parallelwelt und Doppelmoral.
Genau, und es gelten andere Maßstäbe für Israel. Und das ist aber nicht nur so, wenn es darum geht, dass Frauen vergewaltigt werden, sondern es geht auch darum, wenn es um, sagen wir mal, Teilnahme am Eurovision Song Contest geht. Das ist jetzt auch eine Härte.
Ist ein Herr.
Oh, wow, es ist wirklich, okay. Aber, aber wir lassen es so stehen, weil es stimmt. Und Gami, erstens, was ist der ESC? Das ist ja kurz, sehen wir dem ESC. Und warum ist Israel dort wieder das Thema und wird wiederum anders behandelt?
Ja, also ich muss zugeben, zuerst mal, ich habe das noch nie geschaut.
Ich verstehe es nicht. Ich habe mich ein bisschen geweigert, wirklich, wenn es nicht so politisch wäre, hätte ich mich wirklich geweigert, darüber zu reden. Ich finde es fürchterlich.
Es ist wirklich fürchterlich, aber es geht darum, wir haben den Eurovision Song Contest und es ist so, wenn man dort dabei ist, sozusagen als Land, dann ist man Mitglied in der Europäischen Rundfunkunion, oder das ist sehr sexy, wieder mal die Verwaltung, dann darf man einen Sänger oder eine Sängerin schicken, der dann sozusagen antritt mit einem eigenen Song. Wie wird entschieden, wer gewinnt? Es gibt eine Jurybewertung und gleichzeitig aber auch ein öffentliches Voting, wo man als Land sagen kann, hey, wem will man welche Punkte wie vergeben. Und jetzt ist es so, bei Israel hat es zwei Songs gegeben von der Sängerin, die sie eingereicht hat als Kandidatin und beide Songs sind zurückgewiesen worden. Das Ganze war natürlich so, man sagt als Eurovision Song Contest, als die Veranstalter, es darf nicht politisch sein, es darf keine politische Message drin haben, es muss neutral sein. Das ist so die Botschaft dahinter. Und beide Songs, die die israelische Sängerin eingereicht hat, sind in dem Sinn nicht, ja, nicht den Regeln entsprechend gewesen. Ich habe die Notizen geschaut. Das eine war das Lied «October Rain» natürlich. Indirekte Anspielungen auf den 7. Oktober. Das zweite «Dance Forever», wo es um das Music Festival gegangen ist, auch im 7. Oktober. Aber die Eden Golan, die Sängerin, hat die müssen wie zurücknehmen, überarbeiten oder einen neuen Song einreichen. Und das ist so das Ganze, wo man sagt, keine politische Message am Eurovision Song Contest. Und über das müssen wir diskutieren.
Über das müssen wir reden.
Über das müssen wir reden.
Und das, was ich finde, also ich meine, das ist ja nicht mal, das ist ja offensichtlich. Sie wollen politisch neutral sein. Sie schreiben sich das sehr gross auf die Flagge. Und gleichzeitig ist es allen bewusst, dass das ganze Konstrukt von dem ESC hochpolitisch ist. Und wir haben uns noch ein paar Beispiele rausgesucht, wo, also, man wird ja nur fündig. Und eines davon ist ja zum Beispiel Ukraine. Also, das ist ja im Ukraine-Krieg 2022, wo die Ukraine teilgenommen hat, hat die Ukraine auch gewonnen. Und sie haben auch gewonnen, weil man sagt, dass die europäischen Länder die haben zusammen und die Solidarität bekunden, indem sie 12 Points der Ukraine geben.
Man hat eben die, ich meine, logisch, man hat den Krieg in der Ukraine. Die Ukraine, die antritt, sie hat dann gewonnen. Und eben, das ist ja nicht unsere Erfindung, sondern das war auch in der Tenor gewesen, oder? Die Solidarität zu zeigen mit dem Sieg.
Ein politischer Akt.
Ja, eben eine politische Message, die man möchte aussenden. Und gleichzeitig ist ja dann auch das Thema Russland aufgekommen. Und zwar ist es so, dass Russland ausgeschlossen ist von dem Wettbewerb. Und man muss eben Mitglied sein in der Europäischen Rundfunkunion und dann muss ich auch gewisse Standards halten, um dort an Wettbewerb mitmachen. Und das eine davon, wieso Russland ausgeschlossen worden ist, war, dass es einfach einen fehlenden Zugang hat zu unabhängigen Nachrichten, auch die Arbeit von Journalisten eingeschränkt wird, also die Bedingung wie für den unabhängigen Journalismus, der wird nicht erfüllt. Darum dürfen die jetzt dort nicht mitmachen. Das ist so die Botschaft, die man hat für Russland.
Aber vorher haben sie dürfen mitmachen.
Vorher haben sie, sie haben wirklich dürfen mitmachen, aber man hat sie dann eben aus dem, in dem Sinn ausgeschlossen.
Aber das ist auch, also ich meine,
ist ja auch eine politische Botschaft.
Es ist eine politische Botschaft und es ist ja kein Zufall, dass das genau dann war.
Genau.
Also ja. Das ist wieder die Doppelmoral, die uns eben heute ein bisschen beschäftigt. Und sie aber nicht nur also es gibt ja Spekulationen, um wieder vielleicht zurück zu Israel zu kommen, dass ja zum Beispiel Algerien, Ägypten, Jordanien und Libyen nicht teilnehmen, weil Israel teilnimmt. Aber das ist, also ist nicht bestätigt. Aber das sind auch
Treuung, so, was sie machen.
Genau,
oder?
Und jetzt passiert das Gleiche in europäischen Ländern, dass sie drohen, wie Israel darf teilnehmen, können wir nicht.
Weißt du, irgendwie muss ich sagen, bei den arabischen Ländern überrascht es mich ja nicht, oder?
Ja, es ist wie ein Konflikt, wo sie... Ja,
es ist wie ein Konflikt im Nahen Osten und den Regionen. Aber das hat ja übergeschwappelt gesagt, bis nach Europa. Und zwar, das ist eben wieder die Doppelmoral. Fangen wir an bei Schweden. Schweden trägt den Eurovision Song Contest das Jahr aus. Es ist immer der Gewinner, der das austrägt, außer man kann das in einem Land zum Beispiel nicht durchführen. Also, dem haben wir dann einen Funny Fact nachher, wo wir dann darüber reden können. Und jetzt ist es so, in Schweden möchte man, dass Israel gar nicht dort antritt. Und zwar an vorderster Front. Und heb dich fest, ist die Mutter von der Greta Thunberg.
Ah, das ist sehr politisch neutral.
Total politisch neutral. Sie war erstaunlicherweise selber mal Teilnehmerin gewesen, 2009, wenn ich es richtig notiert habe, hat sie teilgenommen und sie will jetzt, dass Israel aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird. Oder? Also sehr politisch neutral, oder? Sondern ja, wieder mal schwierig. Und das andere Land, wo wir auch darüber reden müssen, und jetzt wird es sehr, sehr spannend, ist Island.
Ja, und Island tritt aber selber mit einem palästinensischen, also mit vor palästinensischer Herkunft, also das ist der Favorit momentan, der Teilnehmer ist ja nicht ganz klar, und wenn das er teilnimmt und gleichzeitig haben sie droht, wenn Israel teilnimmt, wollen sie nicht teilnehmen.
Genau, also auch sie sind eben mitten in Europa, wenn sie sagen, hey, Israel sollte nicht teilnehmen als Island. Und sie schicken, ich habe das rausgesucht, den Bashar Murad raus. Er, so wie es aussieht, also es gibt noch, ich glaube, da gibt es noch einen Kampf darum, wer wirklich geschickt wird. Er ist aber Favorit. Und sie fordert den Rückzug von Israel, schicken ihn aber. Und er ist eben, und jetzt sind wir bei dieser Doppelmoral wieder aus verschiedenen Gründen, die Doppelmoral, die dort für ihn kommt. Einerseits, eben, er ist Palästinenser. Das heisst, es ist ja wie klar, was du für eine Message damit schickst, wenn du als Island einen palästinensischen Sänger an den Contest schickst. Oder? Das ist ja wieder mal eine politische Message. Und das andere ist, er ist 2019 schon angetreten mit einer Band. Ich glaube, es waren 3 Leute. Und dort haben sie dann auf der Bühne, wo der Eurovision Song Contest in Tel Aviv stattgefunden hat, haben sie die palästinensische Flagge aufgehoben und gezeigt. Total politisch!
Das hat aber gegen die Regel verstoßen, das haben sie ja so geschrieben.
Ja, aber natürlich, aber weißt, es ist, ja, so ist total, spät, ja. Es ist wie so total politisch. Und jetzt will man den wieder schicken. Aber gleichzeitig beschwert man sich eben über Israel, soll er nicht teilnehmen. Und das Ganze bitte politisch neutral.
Und jetzt bisher, um das wirklich noch ein bisschen ins Detail zu gehen, finde ich, alle Beispiele, die wir bisher genannt haben, ist ja wieder ESC nicht direkt verantwortlich. Weißt du, ich meine, sie, also das heisst, ich meine, dass bei Russland ist es anders und die Ukraine ist ja auch das Publikum-Voting, das extrem viel ausgemacht hat. Und jetzt auch bei den Ländern, die nicht mitmachen wollen, weil ein anderes Land mitmacht, das sind ja wie auch Mechanismen, politische, die der ESC nicht kontrollieren kann. Aber es gibt eine politische Message, die offensichtlich ganz klar willkommen ist, und zwar stehen sie ja extrem auch für die Queery Community. Und das ist ja, also das weiss ich auch so, sie ist, glaube ich, sogar in Regenbogenfarben mal erschienen, das Logo. Und diese politische Message, von der scheuen sie wirklich gar nicht zurück. Und das zeigt auch, also verschiedene Auftritte. Mir ist einfach geblieben Conchita Wurst. Und ja, das ist ein Künstlername und ist ein Österreicher. Siehst du?
Jetzt fängt es an.
Genau. Und der hat dann gewonnen und hat gesagt, aber sie Mann und Frau.
Und aber es ist genau das, oder? Das ist, glaube ich, da so viele Leute, wie an der, wo die Doppelmoral sich zeigt und eine Neutralität nicht verstehen. Du musst ja dann gegenüber allem neutral sein, oder? Aber es ist eben das, politische Messages, wenn es um LGBTQ-Recht geht, oder? Dann klatschen alle zu, finden alle super, oder? Jeder, der sich dafür einsetzt. Und gleichzeitig bei anderen politischen Messages tut man auch noch Ungleichgewichten, oder Israel, Palästina tut man Ungleichgewichten. Und da muss man wirklich einfach sagen, hey, der Wettbewerb hat immer so eine politische Komponente drin gehabt. Aber die Tatsache ist, sie ist einfach nur sehr selektiv, oder? Wirklich, die Message wollen wir, die andere Message wollen wir nicht.
Und das Motto ist das gleiche wie letztes Jahr. Sie ist das Motto und es ist jetzt für immer das Motto.
Okay.
Und wenn man jetzt hinter dem ganzen Kontext, den wir haben, ist es wirklich sehr, schon für Satire, United by Music.
Ausser Israel, bitte nicht.
Ausser Israel, ausser Jordanien. Übrigens haben ganz viele Länder teilweise nicht mitmachen, weil sie nicht genug Geld hatten. Also wirklich ein riesen Politikum. Und trotzdem politisch neutral. Und du hast eine Beobachtung noch gemacht, die ich dich darauf anhauen will, und zwar mit diesen Wettbüros.
Mhm.
Um was ist da gegangen?
Es klingt jetzt, als wäre ich so nur ein Wettjunkie. Nein, es ist darum gegangen, erstaunlicherweise gibt es nicht nur Sportwetten, wo die Leute fasziniert sind, sondern auch im Eurovision Song Contest. Und zwar wettet man dort drauf, eben,
wer gewinnt
natürlich, oder? Und nach dem 7. Oktober ist gerade so ein Artikel dazu herausgekommen, dass Israel Nummer 1 ist, um den Sieg zu holen. Man hat zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wer ist der Kandidat, was ist der Song, oder? Also zeigt ja schon mal, wie politisch die Dimension ist. Und jetzt, wenn man anschaut, bei den Wettbüros, und das ist ja der freie Markt, sieht man, Israel ist erst schon auf Rang 13 runtergefallen.
Aber weißt du, wer dafür aufgerutscht ist.
Mhm.
Also ich meinte es. Die Schweiz hat, man tut der Schweiz sehr gute Chancen attestieren, dass sie wieder mal seit irgendwie, weiß nicht, 30 Jahren einen Eurovision Song Contest gewinnt.
Ja, der Kandidat, der
Nemo,
also muss man dort sagen, auch dort Doppelmoral. Ich meine, er identifiziert sich als non-binär.
Und erzählt seine Geschichte in The Code. Also oder, er singt davon, ja.
Ja, das ist dann natürlich wieder in Ordnung. Und das andere ist, das haben wir in den Recherchen herausgefunden, die Schweiz darf gar nicht gewinnen.
Die Schweiz ist zu klein, oder respektive... Nein,
zu arm, nein.
Super. Nein, die Schweiz hat nicht ein genug grosses Stadion, um so ein grosses Event zu hosten. Und es ist ja immer so, der Gewinner von der letzten Eurovision Song Contest tut im nächsten Jahr, im nächsten Jahr ist es eigentlich der Gastgeber, das Gastgeberland. Und die Schweiz hat ja einfach, ich glaube, das grösste Hallenstadion. Mhm. Und das wird nicht dort reinpassen und wahrscheinlich müsste man nachher irgendwie auf Frankreich oder Deutschland ausweichen. Also mit der und es wird so teuer werden. Ich glaube, das wäre ein bisschen schlimm für die SRG-Halbierungsinitiative.
Ja, dass wir dann plötzlich aus den Song Contest zahlen, aber lass uns abschliessen, eben Rankings, oder? Wir das Publikum-Voting beim Eurovision Song Contest, wo dort auch politische Botschaften natürlich drin sind, oder? Man tut das dann auch so äußern, oder? Man gibt dann diesen Ländern Punkte, wo man kann sagen, ja, internationale Freundschaft oder eben keine Punkte, Feindschaften.
Es geht nicht um Musik primär.
Es geht nicht um Musik, aber wir haben ein anderes Ranking, wo wir auch noch darüber reden.
Ein Ranking, das ich auch so ein bisschen typisch Schweiz finde, und zwar ist es das Bundesratsranking. Und dort werden unsere Bundesräte mit Schulnoten bewertet. Gami, du hast Details.
Ja, jetzt können wir vom grossen Eurovision Song Contest in die kleine Schweiz von 1 bis 6 haben wir können Bundesrat bewerten, wie beliebt sind sie. Und wer ist der beliebteste? Der Beat Jans. Er bekommt nämlich eine Note von den Leuten, die an der Umfrage teilgenommen haben, von 4,38. Also nicht so...
Ein 4,5. Also ich meine, ich habe mir das Ranking
aufgerundet.
Und ich meine, ich glaube, es sind alle ungenügend, außer der Rösti und der Jans.
Genau, also der Rösti bekommt ein 4, also Berner...
Genügend.
Berner, typischer Durchschnitt.
Ja, wir haben wenigstens einen Bundesrat. Ja.
Das stimmt, das stimmt. Dann kommt Karin Keller-Sutter mit 3,98. Und da muss ich sagen, scheißegal, für die Schweizer Bevölkerung, dass Karin Keller-Sutter mit der Rettung von der CS, die dann in die UBS eingenommen worden ist, zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten weltweit ernannt worden ist. Ich glaube, das Forbes-Ranking war.
Von den Frauen, ja.
Aber in der Schweiz 3,98. Ungenügend.
Ungenügend. Aber es, der Gassis, finde, der hält sich immer so ein bisschen im gleichen Rahmen abkommen. Nein, Gott, das ist jetzt wirklich ganz... Oh, jetzt müssen wir rausschneiden. Also, oh Gott. Aber der Parmelin...
Gehen wir mal durch, oder? Nach der KKS kommt der Guy Parmelin, der eh niemand weiss, was er macht, ausser jetzt ein Abkommen mit Indien, haben wir mitbekommen. 3,77. Dann die Viola Amherd mit 3,65. Obwohl sie vorher die beliebteste Bundesrätin war.
Ja, jetzt ist sie in ein Armeeloch gefallen.
Es heisst ein Engpass. Es ist ein Engpass, nicht ein Loch.
Okay, ja.
Es ist nicht ein Loch. Dann eben der Gassis, der Ignazio Gassis, 3,64, der einfach halt in dem EU-Dossier hadert und seine Mühe hat. Und ganz, ganz am Schluss ist Elisabeth Bohm-Schneider mit 3,16.
Das ist wirklich... Also du hast jetzt gerade ein bisschen genossen, das zu sagen.
Nein!
Vielleicht hat sie gescheiter Schwarznasenschaf gezüchtet. Nein, gut, also komm, jetzt fertig Bashing da. Also, Fazit ungenügend.
Fazit ungenügend, ja. Das muss besser werden.
Das muss besser werden, sonst müssen wir wieder Kleinklasse einführen.
Das heisst heute integrative Schule. Also wir können keinen Bundesrat Kleinklasse führen, sondern wir müssten ja dann in die gute Klasse einführen, also in den Nationalrat, oder...
Die können ein bisschen zu Nebelspalterinnen
kommen. Oder zu Nebelspalterinnen.
Sie sind herzlich willkommen.
Wir tun sie integrieren in die Schule.
Genau. Und an dieser Stelle schaue ich auf die Uhr und ich sehe, wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Aber wir danken vielmals fürs Zuhören. Tut uns unbedingt weiterempfehlen, tut uns hoch bewerten. Und jetzt kommt mir noch in den Sinn, die Frage der Woche. Falls ihr bis hier gehört habt, die Frage der Woche ist, schaut ihr den Eurovision Song Contest? Weil ich schaue ihn nicht und ich hoffe, ihr schaut ihn auch nicht.
Bitte, gebt uns einfach 99%.
Nein. Genau. Gut, das war es. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.